Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
Wunderbaren guten Morgen, Manu.
Stefan.
Schön, dass wir heute eine Stunde später aufnehmen. Hey, mir hat es so gut da, ein bisschen auszufüßeln an dem Montagmorgen. Ich bin wirklich so von selber erwacht, bevor ich den Wecker habe gestellt.
Ehrlich, ja. Du bist aber auch anspruchslos in Sachen ausschlafen in dem Fall, weil irgendwie am 7. hast du dann gleich müssen raus, oder?
Ja, aber eben, es ist irgendwie schon, ich finde es total anders, ob du kannst bis um Viertel ab 7 pennen oder ob du dann irgendwie um 6 aufstehst.
Ja.
Am
ja.
Montagmorgen ist ja, das ein riesen Unterschied.
Ich bin seit eigentlich auch um Viertel ab 6 auf, aber hat ein bisschen mehr Zeit gehabt, zum Kaffee trinken und Zalando shoppen.
Ah. Oh Gott, statt schlafen, wieder Zalando shoppen.
Nein.
Aber du hast ja dafür ein wunderbar erholsames Weekend in der freien Natur hinter dir.
Ja, also wunderbar erholsam ist jetzt anders, oder? Wir haben eine grosse Familiensause aus der...
Wir wollen Zahlen, Fakten.
Genau, Verwandtschaft von der Rahel, von meiner Frau. Die haben sich da, also es sind drei ihren Vater und zwei Brüder mit der ganzen Sippe sind dort, haben sich zu 40 etwa in der Ängstlichen Alp im Hotel eingefunden. Da sind wir dann am Samstagmorgen, wir haben um 5:30 aufstehen, um 6:30 losfahren mit den Kindern, damit wir dann am 9:30 am Morgen in dieser ängstlichen Alp oben gewesen sind, mit Bändli und allem, weißt du? Oh, und dann haben wir dort eine Wanderung gemacht, nicht unbedingt zur allergrössten Begeisterung von unseren Kindern, aber sie haben eigentlich noch relativ gut mitgemacht. Mit der kompletten Verwandtschaft sind wir dann irgendwie 4 Stunden sind wir dort oben durchgelaufen, oder?
Wow.
Ja, ist schon noch... Es ist leider auch...
So eine Generationenwanderung.
Ja, voll. Ja, wir mussten einmal warten, bis die einen dann aufgeholt haben. Gell? Ja. Aber es war verdammt kalt dort oben. Leck mich, es war etwa 3 Grad, weißt du? Ja. Und dann, dann haben wir wirklich so sehr intensives Familienweekend gehabt.
Intensiv kann ja auch so ein kleiner Euphemismus sein.
Aha, intensiv ist die kleine Schwester von Scheiße, oder?
Ja, nein, nicht unbedingt Scheiße, aber intensiv hat irgendwie schon auch, also weißt du, wenn man intensiv mit Familie in Verbindung bringt, dann hat es immer auch so ein bisschen den Aspekt von leicht anstrengend.
Ja, aber das ist es ja irgendwie immer, gell? Ich finde jetzt auch Familie, Weihnacht und all das Zeug, das ist auch, wenn es schön ist, ist es immer noch anstrengend, oder?
Weil, also das stimmt nicht bei uns. Und bei uns ist es einfach nur schön.
Ehrlich?
Immer am 24. Aber halt nicht in so einer riesen Grossfamilie.
Das ja, ist du sagst es einfach, wie deine Mutter zulässt.
Hi, Mami.
Ja. Nein, ich finde es immer beides. Ich finde es immer beides. Es ist so, du musst ja dann irgendwie, hast die Kinder, die um den Tisch rumsäckeln und so, und dann musst du dann irgendwie schauen, dann sind sie noch in einem Zimmer, wo du sie musst unterbringen, und dann kommt irgendwie unsere Tochter, kommt dann zur Nacht irgendwie zweimal noch in den Essraum, aber barfuß mit dem Nuscheli und so, weißt du, und kann nicht schlafen. Um 10:30 und so, weißt du, läuft sie durch alle Leute durch ein paar. So. Und dann musst du wieder rauf und tust nochmal irgendwie, weiß auch nicht, Lavendelöl ab Fußsohlen machen oder
schwarze
irgendetwas.
Schwarze Schoggi.
Schwarze
Schoggi. In den Bergen hilft schwarze Schoggi zum Schlafen.
Echt? Mhm. Ist das ein Militärgerücht? Oder?
Nein, das ist kein Militärgerücht. Wir haben wirklich am ersten Tag, wenn wir in den Bergen sind, gesehen, haben wir zu oben so ein Bettmümpfel bekommen. Es hilft wirklich.
Echt jetzt, ja. Schwarze Schoggi, ja gut, das haben Kinder gar nicht mehr gern. Aber, genau.
Ja, umso mehr wird es als Medizin vorgenommen und hat einen höheren Placebo-Effekt.
Okay. Nein, ich habe sehr schlecht geschlafen. Wir sind dann haben gerade noch das Zimmer verwünscht, neben der, auch aus der Verwandtschaft, neben einer jungen Familie mit 2 kleinen Kindern, und die haben dann z'Nacht einmal angefangen anzugehen und ihren shoppen wollen und so. Und ich bin sind meine väterlichen Instinkte sind irgendwie erwacht, da habe ich nicht mehr einschlafen.
Hast du gerade Rahel geweckt und gesagt, ja, genau.
Gang stillen. Nein.
Warum lenkt mich mein Mann auf die Brust? Schatz, das sind nur väterliche Instinkte.
Ja. Ja, du kannst jetzt schon so blöde Sprüche machen, aber ich habe natürlich wirklich in der Kleinkinderphase bin ich also jede Nacht, wenn Kinder aufgewacht sind, bin ich immer aufgestanden und habe sie beruhigt. Und wenn sie Hunger hatten, dann habe ich sie quasi meiner Frau im Halbschlaf ins Bett gebracht und nachher wieder versorgt.
Krass.
Ja, also ja. Quasi, ich habe es dann schon müssen.
Du hast eigentlich so ein All-Inclusive-Paket.
Ja, nein, also mit selber stillen, das habe ich nie geschafft. So weit bin ich noch nicht gekommen.
Ich finde das noch beruhigend.
Es gibt im Fall so Videos. Ich weiß, aber ich kann es mir biologisch, physiologisch nicht erklären.
Ich glaube, das hat die Beziehung zu meinen Kindern nachhaltig geschädigt von meiner Seite her.
Ja.
Wenn wir das probiert hätten.
Du sie hättest können an der Brust anlegen. Hey, wie sind wir jetzt da gelandet und wie kommen wir da wieder raus?
Ja, du kannst vielleicht, also was mich auch wundern nimmt, ich habe auch schon Familienferien gehabt, aber ganz lang her und ich bin dort selber Kind gewesen. Aber also 40 Nasen sind wir nie gewesen. Wir sind vielleicht so 15, 20 gewesen. Und ich kann mich einfach nur erinnern, dass die Erwachsenen ziemlich viel getrunken haben und ziemlich begeistert Fußballmatch geschaut haben. Es war dann eine WM gewesen. Was macht man so mit 40 Leuten? Also, weißt, ich meine, du kannst ja nicht mehr irgendwie sagen, machen wir einen Jass oder so. Haben das irgendwie so eine Chatgruppe
organisiert? Nein, aber das wäre auch gar nicht so gegangen. Du musst dir das ganz anders vorstellen. Das ist eine sehr fromme Familie, oder? Also die drei Brüder, mein Schwiegervater und seine zwei Brüder, die sind alles tiefgläubige Menschen und ihre ganze Familie ist auch so in dem, ich sage jetzt mal, in dem Dunstkreis auch aufgewachsen und hat sich das angeeignet. Das sind jetzt nicht Wochenende, wo man dann gross trinkt und gut, also ich habe schon mit dem Schwager, ich habe schon geschaut, dass man
die haben doch so, kleine Notvorrat,
ja, einen kleinen Spiegel haben wir schon gebraucht, weißt du?
Okay.
Ja. Und wir sind dann auch am Schluss noch in der Bar geblieben und haben dann noch geschaut, dass nicht
die übrig anderen bleibt. Sind gebeten für euch und ihr habt getrunken.
Nein, aber ja, das ist halt schon sehr. Ich finde es noch interessant, weil die ganze Verwandtschaft eigentlich so ganz beheimatet ist in dem evangelikalen Milieu, wo ich ja auch von meinen Eltern her eigentlich herkomme und drin aufgewachsen bin und so. Und wo ich so eine freundschaftliche Distanz habe inzwischen zu Mengen Sachen.
Aber das nimmt mich jetzt wunder, weißt du, ist das so etwas, wo irgendwie bei dir so Heimatgefühl auslöst, wenn jetzt das wieder hast, so ein Wochenende lang?
Nein, ich kann es gut nachvollziehen, ich kenne es, weißt du, es ist nicht so, es ist für mich jetzt sicher viel, viel weniger befremdlich, wie es jetzt vielleicht für dich oder für sonst jemanden wäre, wo nicht so beheimatet war in dieser Bubble. Ich kenne es, es ist fast so ein bisschen wie ein Déjà-vu, oder? Aber es ist dann an gewissen Stellen dann gleich auch wieder so ein bisschen, also dann merke ich, dass ich so ein bisschen in einem anderen Orbit mich jetzt bewege, weißt? Ja. Also wenn dann irgendwie ganz wohlmeinende Leute, die ich wirklich sehr, sehr schätze und wirklich gerne habe, wo uns auch ideologisch und sogar finanziell unterstützt haben im Studium, grosszügige Menschen, grossherzige Menschen, wirklich. Aber die kommen dann so und fragen, ja, fühlst du dich jetzt wohl an deiner neue Arbeit, obwohl es bei den Landeskirchen ist. Und dann, dann sage ich so, ja, ich fühle mich sehr wohl und so. Und dann kommt dann als nächste Frage, hat's da auch Leute, die gläubig sind?
Also außer dir?
Ja, außer mir, genau. Und dann habe ich so eine Streifung von der Seite, weißt du? Und ich denke, wenn ich zuerst wie merke, jetzt muss ich wieder die Spur wechseln und muss in die alte Einteilungen zurückgehen, um die Frage überhaupt verstehen. Weil ich hätte zuerst wollen sagen, ja, logisch, alle, irgendwie, oder?
Ja.
Aber das ist natürlich nicht gemeint, sondern das ist so unter der Voraussetzung, dass es irgendwie, sag jetzt mal, eine besonders ernsthafte und irgendwo substanzielle Art vom Glauben gibt, wo von mir aus mit Bekehrungserlebnis zu tun hat und mit einer regelmäßigen Bibellektüre und mit einem Gebetsleben, mit einem Lebendigen und so. Und das meinen sie, wenn sie fragen, hat es auch Leute, die gläubig sind, oder? Und dann, okay. Ich bin dann gerade ein bisschen zuerst vor den Kopf gestossen und habe mich wie müssen in die Denkweise zurückversetzen, die diese Frage überhaupt hervorbringt, weißt?
Hey, aber das kenne ich im Fall auch ein bisschen. Also ich bin ja zwar in einer Landeskirche aufgewachsen,
ja,
aber es hat dort immer irgendwie so es war jetzt nicht eine feste Gruppe, das kann man nicht so sagen, aber es hat so Hauskreise gehabt, da hat es immer Leute drin gehabt, die sind zum Beispiel, ich weiss nicht, kennst du das? Die Schleife hat es, glaube ich, geheißen.
Ja, mega gut kenne ich das. Kennst du das? Ja, okay. Ja, voll.
Oder, und die sind auch noch dort hergepilgert. Ja. Also die sind zwar auch bei dieser landeskirchlichen Gemeinde,
ja, ja, ja,
aber sind noch zusätzlich, ich glaube, das ist so sehr eine heilige, geistbewegte
mega
Geschichte
gewesen.
So.
Ich bin dort im Fall auch immer gewesen.
Gell? Ah, du bist
ja
dort,
ja,
gewesen?
Ja, ja, ja. Das ist eine ganze Reithalle.
Ich muss dir noch ein bisschen erzählen, mhm, über das, weil es mich echt wundert. Aber auf jeden Fall, die haben so ein Wording gehabt, wo es nicht einfach darum ist gegangen, du bist Mitglied von der Kirche oder du bist Christin, mhm, oder Christ, sondern du bist wiedergeboren.
Ja, ja, ja.
Kennst,
ja,
du das? Ja. Hast du das auch so gehabt als Jugendlichen, jungen Erwachsenen? Oder?
Ja, voll. Okay. Voll. Das ist so der, das kommt auch ein bisschen aus dem amerikanischen Evangelikalismus. Dort ist das auch gang und gäbe, die Born-Again-Christians. Genau. Das heißt, bist du ein Born-Again-Christian, oder? Da hat er sogar den Präsidenten gehabt, irgendwie, was ist das, Jimmy Carter gsi, ja, oder so, wo sagt, I'm a Born-Again-Christian. Das ist dann ganz wichtig gsi, oder? Der Bush, okay, hat das auch behauptet. Also, das ist so ein bisschen, also der Junior meine ich. Mhm. Das ist so ein bisschen das Wording oder die Sprachregelung, oder? Born again. Ich habe ja bei den charismatisch-pfingstlichen Christen, hat es dann noch weitere Eskalationsstufen gegeben. Da hast du gefragt, ja, ist er geistauft?
Also, okay, der, ja, also, du musst born again und, ja, geistauft,
genau,
sein.
Genau, born, du musst wiedergeboren und geistauft sein, oder?
Krass, das
und
ist ein bisschen wie bei der Swisscom, oder? Du willst eigentlich einfach ein Fernsehabo und dann brauchst du hure viele Zusatzabos, damit du den Film kannst schauen kannst, den du wirklich möchtest, oder einen Fußballmatch siehst.
Zum Beispiel,
das ist so ein bisschen,
ja,
bei den evangelikalen Christen, du brauchst so ein Grundbasispaket,
ja,
ist Christ, dann, genau, dann wiedergeboren und dann noch geistauft.
Ja, ja, ja. Und das ist lustig, weil ich habe das ja immer wieder erlebt, auch in diesen charismatischen Kreisen, dass sie dann einmal, dass dann natürlich, sie so redet auch über evangelikale Christen, dass sie dann, weißt du, von Evangelikalen, sie sagen, okay, ich verstehe nicht, wie du das in dieser Gemeinde ausgehalten hast, die sind ja gar nicht geistauft, weißt du, so.
Ja, aber das ist doch wirklich mega spannend. Und vielleicht tue ich dem auch Unrecht, aber jetzt so von außen gesehen habe ich immer wieder das Gefühl, es geht darum, dass man so Unterscheidungsmarker einführt. Also, weißt du, so Distinktionsmerkmal, mhm, wo man so wie kann sagen, die begründen quasi eine neue Elite, wenn man so will.
Ja.
Also, du hast irgendwie nicht so die papierlichen Christen, die einfach ihre Kirchensteuer zahlen, sondern in einer Freikirche sich engagieren, die aktiv Mitglied,
genau,
sind.
Ja.
Dann hätte du die nochmal aussieben und sagst, ja, aber von denen meinen wir einfach die Wiedergeborenen. Mhm. Und dann hast du im Prinzip die aktiv Mitglieder, die wiedergeboren sind und geistauft.
Ja, ja, ja.
Das ist
ja, ja. Das ist wirklich so ein bisschen, und ich glaube auch, ich würde es auch so deuten, dass natürlich hat es etwas Elitäres, das Ganze, oder macht es einen elitären Eindruck. Und man kann das jetzt auch ganz fundamentalistisch lesen und so. Aber ich glaube, es hat, und da schließe ich natürlich auch nicht aus, aber es hat wesentlich zu tun mit Identitätsfindung, oder? Dass, mhm, dass du ein Stück weit, dass du musst klar machen, zu welcher Gruppe gehöre ich und wie zeichnet sich die Gruppe aus, oder?
Und wenn jetzt das so vergleichst, also wenn wir jetzt so die Raster mal nehmen.
Ja.
Jetzt hast du eben Familienweekend gehabt mit quasi deiner Schwiegerfamilie, wenn man so will.
Mhm.
Und wenn du das so vergleichst mit deiner eigenen Familie, ist das eher, ja, wie soll ich sagen, näher am Geistauften oder weiter weg?
Ah, das ist ja schwer zu sagen. Also, ich würde jetzt sagen, bei uns, unsere Familie
wer ist toppt.
Ja, nein. Also, unsere Familie, wo ich herkomme, mhm, und auch die weitere Verwandtschaft, ist sicher nicht so homogen, fromm. Und darum würde es so eine Art von Wochenende oder von Familientreffen wäre jetzt wahrscheinlich nicht möglich. Und bei uns sind auch die Sachen chaotischer, oder? Da sind dann irgendwie, da ticken die Leute sicher nochmal deutlich verschiedener. Ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig, um so einen gemeinsamen Nenner finden und den halben Familiengottesdienst abhalten mit meiner Familie, oder? Auch wenn es doch dort auch einen grossen Anteil an frommen und auch evangelikal sozialisierten Leuten hat. Aber es hat eben auch einige, die sich da deutlich davon distanzieren oder die dann irgendwo einen anderen Weg suchen und so. Ich glaube, Ja, ja, aber also das, soweit ich mich zurückerinnere, das hat es jetzt schon lange nicht mehr gegeben, aber wir haben natürlich schon auch, denn zum Beispiel Tischgebet und so, das ist natürlich schon auch, das gehört schon dazu. Ja. Und wo mein Grossvater noch gelebt hat, er hat das natürlich dann geistlich so zusammengehalten, der war ja Prediger gewesen, der war ja quasi Pfarrer, Pastor gewesen, evangelikaler Pastor gewesen. Und der hat natürlich das volle Programm durchgezogen, das ist klar. Der hat auch im Restaurant, hat er zumindest in fremden Gästen, ist der aufgestanden und hat gesagt, jetzt wenn dem Herr Jesus noch Danke sagen. Und dann hat er angestimmt, danke dem Herrn. Und dann hat Kanon gegeben und alles. Und die komplette 100 Leute rundherum haben einfach ihre Gespräche müssen einstellen, wie wir jetzt quasi Herr Jesus fürs Essen gedankt haben. Oder? Das ist, und das hat dann, also wenn es dir dann peinlich war. Das
war mir huere peinlich.
Ja, natürlich ist es mir auch peinlich.
Stell dir mal vor, für deine Kinder.
Ja,
das wäre ja Horror.
Klar, klar. Ja, 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 genau. Aber eben, wenn es dir peinlich war, dann hast du dich geschämt fürs Evangelium. Evangelium, oder? Das ist natürlich...
Shit. Das ist ja
ultra. Und ich habe immer gedacht, ich schäme mich nicht fürs Evangelium, ich schäme mich einfach für euch. Nein, aber eben, ich glaube, das hat ja auch so einen Selbstvergewisserungs- Effekt, das Ganze. Und das Lustige finde ich, dass man so konzentrische Kreise kann ziehen, dass es dann immer irgendwie noch eine Gruppe gibt, die ist irgendwie, die hat nochmal eins
noch mehr. Noch erweckt.
Und dass es dann auch ein Bedürfnis gibt, dass nachzuweisen. Also weißt du zum Beispiel jetzt die Geschichte mit den wiedergeborenen Christen. Das zeichnet sich ja oder zeigt sich ja darin, dass du eine Bekehrungsgeschichte kannst erzählen. Und das ist ja dann oft auch, wird das auch abgefragt. Also ich kenne das von der Bibelschule, die ich gemacht habe und sogar noch von dem Theologiestudium an dieser evangelikalen Ausbildungsstätte auf der Kishona, die ich gemacht habe. Ja. Da hat man an beiden Orten hat man müssen ein Bekehrungszeugnis einreichen. Oder? Da hast
also du schreibst nachher daheim einen
Bericht. Du hast müssen wie du Bericht, genau. Also Bekehrung und Berufung. Du hast müssen erzählen.
Hast du das
noch? Wie, ja, ich habe das
irgendwo... Können wir das mal irgendjemandem vorlesen?
Vielleicht habe ich es auch inzwischen irgendwie...
Zusammen besprechen.
Mit 2 Gramm... Gras, Grauch. Nein, ich weiß es nicht. Aber ob ich das noch wird finde, ich gehe mal auf die Suche. Aber das ist interessant, dass du das dann wie willst, auch empirisch wie festmachen und sagen, der muss jetzt das können erzählen, wie hat er sich bekehrt und wie ist er berufen worden. Und dann bei der Charismatiker hat es natürlich dann auch der Erweis der Geisttaufe ist natürlich das Sprachengebet gewesen, oder? Da hast du natürlich in Zunge. Das ist ja die Glossolalie, oder? Als Geistesgabe, wo der Paulus auch, wo auch in der Apostelgeschichte natürlich dann zu Pfingsten gehört und dann später auch immer wieder auftritt, wenn der Geist Gottes Menschen überkommt, dass sie dann anfangen, in fremden Zungen zu sprechen. Und das ist ja bei den Pfingstler, bei den Charismatikern, ist das wirklich so ein Distinktionsmerkmal. Da fragt man, bist du geistauft? Und wenn du geistauft bist, dann kannst du in Sprache reden, oder?
Krass. Ich habe ja das Wochenende so ein bisschen Podcast gelost. Also, es hat wirklich mit deinem Thema zu tun.
Ja, ja, ja.
Wo mir die Evelyn empfohlen hat. Und zwar ist das von Christianity Today, haben sie einen Podcast gemacht, wo so die Geschichte probiert nachher zu zeichnen, wie die Mars Hill Church zusammengebrochen ist.
Ich habe den auch gelost.
Wie der Mark Driscoll
heißt der, glaube ich. Genau.
Und das ist ja so eine völlige. Ja, ist egal. Also ich finde es ultra-narzisstisch, aber es ist auch ein bisschen weiss, oder? Weil du hörst immer nur so einzelne Wortfetzen
und
Zitate. Also ich will jetzt nicht mehr da festlegen oder so, aber ich finde es schon recht crazy. Auch schon nur die Zitate. Und was mir dort so aufgefallen ist und was mich wirklich gefreut hat, ich meine jetzt Christianity Today ist jetzt so in meinem Spektrum, würde ich jetzt sagen, eher im ziemlich frommen Bereich. Aber die haben das ganze Phänomen wirklich also soziologisch, religionssoziologisch angeschaut, weißt, wie die Mars Hill Church gross geworden ist. Haben das aber auch wirklich toll problematisiert, was dort so an psychischem Druck ausgeübt worden ist, etc. Also ich habe das sehr, sehr ausgewogen gefunden, mindestens so, wie ich das kann einschätzen kann. Und habe nachher irgendwie schon gedacht, hey, wenn jetzt das jemand hört, weißt, was so zu einer Mega-Church gehört oder so. Und der bekommt im Prinzip wie dekonstruiert. Dass es einfach in ganz bestimmten geografischen Regionen zu solchen Aufbrüchen kommt. Und man ziemlich gut erklären kann, warum das bei dieser Population funktioniert. Warum das dort kann Gemeinschaft stiften etc. Du musst dann nicht irgendwann wie so einen Shift machen, weißt, was so weggeht von dem, Gott hat sein eigenes Volk, das jetzt die USA ist, berufen.
Und dort drinnen hat er ein paar Städte ausgesucht, also besser gesagt ihre lächerlichen Vororte. Also jetzt mal so, so charakterisieren sie sich ja selber. Uh-huh. Also quasi, er geht nicht ins Zentrum, sondern von da aussen macht es. Also so meine ich es. Und dann irgendwie so wie schnallen, hey shit, das Ganze ist irgendwie in einen mega Kontext eingebettet, wo ich so ein kleines Rädli bin, das einfach mitträgt und gar nicht der Geschichte schreibt.
Ja. Yeah. Ich glaube, die Intelligenteren unter ihnen würden wahrscheinlich sagen, das schließt sich ja nicht aus. Man kann ja strategisch denken und demografisch planen und an den richtigen Ort gehen und mit der richtigen Zielgruppe, mit dem richtigen Zielgruppenmanagement Leute ansprechen und gleich noch sagen, was da passiert ist, ein Wirken vom Geist Gottes, oder? Und die weniger Intelligenten würden wahrscheinlich, die Deutung abweisen und sagen, das ist jetzt irgendwie ein Versuch, das säkular zu erklären. Das ist eine authentische Bewegung von Gott und so. Aber ich glaube, ich finde das, also ich habe den Podcast ja auch angefangen zu hören und ich habe es auch wirklich erstaunlich gut gefunden und wirklich sehr, sehr spannend. Es sind auch Leute zur Sprache, die ich natürlich auch kennengelernt habe, so ein bisschen als Vordenker vom Evangelikalismus und so Ed Stetzer und andere. Wo denn das so ein bisschen probieren, durchsichtig zu machen. Und gleichzeitig, ich finde es lustig, wie das auf dich wirkt, in der Faszination von dem Phänomen und auch von diesen Wortführern in dieser Megachurch-Szene kann ich mich immer noch sehr schwer entziehen. Also, absolut. Okay. Also, ich bin ja ein leidenschaftlicher Driscoll-Jünger gsi. Also wirklich, ohne Scheiß, ich hatte vor irgendwie 15 Jahren, übrigens, Podcast-Szene, gell, ist wesentlich von diesen Megachurch-Passers eigentlich.
Die allerersten gehört, die überhaupt Podcasts gemacht haben.
Also ich habe vor 15 Jahren, habe ich regelmäßig jede Woche mehrere Podcasts gelost. Und nach 10 Jahren nicht mehr, bis ich eigentlich jetzt so auch im Zusammenhang mit RefLab gemerkt habe, du, das kommt ja wieder wie verrückt, oder?
Sie sind wirklich bei den allerersten dabei gewesen und ist ja etwas, was Apple sehr stark denen lanciert hat.
Ja, genau.
Das kommt auch vor im Fall. Ich glaube, irgendwie in der dritten Folge.
Ah, da bin ich noch nicht. Ja. Aber eben, so ein Mark Driscoll oder überhaupt auch so, ich sag mal, was mich immer fasziniert hat, sowieso bei den Amerikanern, ist einfach die unglaubliche Kommunikationsbegabung, wo ich wirklich überdurchschnittlich finde bei denen, wo es halt dann so aufspült. Das gilt ja nicht für alle, aber Leute wie ein Driscoll, wo nach eigener Aussage irgendwie einen Predigtext einfach eine Stunde, zwei Stunden studiert und dann auf die Bühne geht und ein Viertelstunde predigt mit popkulturellen Verweis, mit Beispiel, mit irgendwie, mit beißendem Humor und in einer derart leidenschaftlichen Art, dass Tausende von jungen Leuten ihm über eine Stunde in einer Predigt folgen, das hat mich wahnsinnig fasziniert immer.
Okay. Weißt du, bei mir ist es halt so, so die Faszination habe ich irgendwie nicht so für das. Ich nehme ihm auch nicht alles ab. Er hat ja irgendwann hat er erzählt, er lese jeden Tag ein Buch. Und
genau, ja.
Ja, das ist völliger Bullshit. Natürlich macht er das nicht. Also wirklich nicht.
Das weißt du ja nicht.
Ah, Quatsch. Das ist irgendwie so das Macho-Gehabe, wo man dort jetzt wirklich bei einigen gehört hat. Ich meine, der von, jetzt werden sicher ein paar hässig, aber der von Willow Creek, der eigentlich noch einigermaßen sympathisch ist.
Der Bill Hybels. Ja.
Der versteht sich ja so total als Unternehmer und Entrepreneur und so. Mhm. Und weißt, die bauen sich ja irgendwie wie so eine Marke auf.
Ja, natürlich. Ich, oder?
Und das gehört doch letztendlich auch zu dieser Marke, zu sagen, ja, ich habe also 2 Stunden vor dieser Predigt, die ich nachher 7-mal halte am Wochenende. Das macht ja.
Ja.
Driscoll hat ja irgendwie seine Predigt 7-mal gehalten.
Ja.
Habe ich noch den Text studiert. Finde ich so, ja, weißt du, Mann, also vielleicht bist du eben auch nicht einfach so ein super Wunder-Boy. Sondern solltest du dir irgendwie eingestehen, dass die Energie, wo du hast, wo wirklich bemerkt, das finde ich bemerkenswert, die Energie, wo die haben, oder? Zum den Shit zu machen.
Crazy, ja.
Dass irgendwo vielleicht nicht nur genährt wird von einem grossen Ziel, das du vor dir hast, sondern vielleicht auch von etwas in dir, wo du weglaufst davon, oder?
Ja, okay, ja, gut, das ist natürlich jetzt, also ich würde das gar nicht bestreiten, aber das ist eine sehr psychologisierende Deutung jetzt. Also, ich finde, und das hat sicher seine Berechtigung, und ich finde die Tendenz zum alles Vergeistlichen und sagen quasi, es ist nur die Vision fürs Reich Gottes, wo die Leute antritt, das sind auch Leute, die haben wirklich auch ein Ego in der Grösse vom Bündnerland, weißt du? Also, das ist keine Frage, oder? Und das sagen die auch Leute, die mit so Menschen zusammenarbeiten. Das gilt überdies natürlich nicht nur für die evangelikalen Popstars, sondern überhaupt, dass wenn es dich so weit durchspült und du eine derartige Crowd kannst begeistern, oder, dann weißt du, wie du dich selber zelebrierst.
Das ist also das wirklich das Schwierige in der ganzen Ding. Das ist mir schon aufgefallen, jetzt, wenn ich den Podcast gehört habe, die sind alle etwa unter 30, wenn sie es aufspült.
Ja, ja, crazy.
Oder also irgendwie so ein 27-Jähriger, der nachher einfach eine Mega-Church hat und Wochenende für Wochenende von x-tausend Leute gehört wird.
Millionen von Podcast-Zuhörern hat der Driscoll gehabt. Also.
Ja, nein, das ist wirklich krass. Aber eben, noch einmal, das, was mich nachher mehr so ein bisschen Fragen zurücklässt, jetzt, wenn man nachher so eine Story hört, und es gibt ja x so Stories, also, weißt du, auch solche, die nachher irgendwie am ganzen Christentum den Rücken haben gekriegt, wo ja in Leitungsfunktionen sind gewesen, etc. Löst das in Leuten, die eine Affinität haben zu dem, nicht irgendwo auch so die Frage aus, shit, was ist denn wirklich irgendwie gut daran? Weil, weißt du, ich kann verstehen, dass wenn du so in diesem Hype drin bist und du hast irgendwie die Musik und du hast das ganze Zeug mit Community und dort ist ein Angebot und dort findet etwas statt und alle treffen sich und alle sind irgendwie fasziniert von dieser Leaderfigur etc. Und jetzt merkst du aber, shit, das hat nicht funktioniert. Mm. Kommt dann nicht so ein Moment, weißt, wo man das Ganze mal grundsätzlich hinterfragt?
Ja, ich vielleicht wäre es angemessen, wenn der Moment käme, aber ich glaube, bei vielen kommt das nicht. Und ich glaube, es gibt natürlich auch alternative Erklärungsmöglichkeiten, wo du sagst, ja, natürlich gibt es immer wieder solche, die sich dann als charakterlich instabil erweisen oder wo sogar wirklich alle möglichen Skandale auslösen und so. Aber grundsätzlich muss das ja nicht gegen das Konzept von Megachurches sprechen, oder?
Ich meine jetzt gar nicht unbedingt, weißt, gegen Megachurches, das ist mir eigentlich wie wurscht, das ist einfach eine Form, sondern ich meine so, die Vorstellung, es gibt eine Heilsgeschichte, es gibt Lieder, wo jetzt gerade irgendwelche Christen, die besonders auserwählt und toll sind, dort herführen. Weißt du, so das ganze Mindset dahinter.
Ja.
Das meine ich.
Mhm. Und das, also das hat auf jeden Fall ganz massive Schlagseiten, wenn es nicht an sich schon sehr problematisch ist, so die Personifizierung von dieser Leiterfigur. Und das hat natürlich schon wahnsinnig starke Wurzeln in dieser Szene, gell? Also auch die ganze Rede von Leadership Culture und so. Und das hast du auch an anderen Orten. Das hast du bei Hillsong ganz extrem. Genau. Also unglaubliche. Ich muss unbedingt weiterhören. Also der unglaublich steiles Leitungsverständnis, wo ganz, ganz stark geistlich angereichert ist. Also du musst quasi den Leiter als den Gesalbten Gottes anerkennen und so. Und bis hier also wirklich fast zu einem Kritikverbot, weißt
du? Das ist ja wirklich, ich wollte jetzt nicht mit Details langweilen, aber das finde ich so crazy beim Driscoll. Der hat ja wirklich nachher die Ideologie gehabt, dass quasi Christus in der Kirche irgendwie Leader berufen. Mhm. Und das ist quasi so wie die obere Führungsetage.
Ja.
Denn die haben Staff-Members, die irgendwie etwas machen. Und nachher gibt es, aber in der gleichen Logik hin, wird nachher auch das Verhältnis von Frau und Mann eingetragen.
Ja.
Also quasi so wie Christus zu seinen Leader schaut, sollte der Mann zu seiner Frau schauen. Und das Verhältnis ist aber klar, wer das oben ist und wer unten.
Ja, es ist so die Haupt, sie sprach von dem Hauptziel. Christus ist das Haupt von der Kirche. Ja. Die Leiter sind, oder ist das Haupt von diesen Pastoren. Pastoren sind das Haupt von der Gemeinde. Und die Väter, Patriarchen, die Familienväter sind das Haupt von der Familien, oder? Das ist, es ist eine klare Hierarchie, die eingezogen wird. Auch wenn man natürlich muss sagen, jetzt ein Driscoll hat ja das immer zum Anlass genommen, denn die, die er als verantwortlich identifiziert, massive Pflicht zu nehmen, oder? Aber es nimmt natürlich nichts weg davon, dass die Hierarchisierung an sich schon sehr, sehr problematisch ist, oder? Also,
ja, ich glaube auch. Und ich glaube, das ist überall.
Aber weißt du, Stefan, das ist eine eigene, wenn das mal ein bisschen kennengelernt hast, das ist eine eigene Szene. Und in den USA, im amerikanischen Evangelikalismus, in den letzten 15 Jahren oder so, wo die ganzen Mega-Churches wirklich aufgekommen sind, das ist wahnsinnig, was das für eine Dynamik und was das für ein Momentum entwickelt hat, die riesigen Kirchen, wo unglaublich viele Leute zusammen versammelt. Wir sind ja, ich habe so einen Vision-Trip gemacht auf Atlanta in die North Point Community Church mit dem Andy Stanley als Leiter. Übrigens auch ein bemerkenswerter Kommunikator, ein ausgesprochen sympathischer Typ, oder? Aber der hat eine riesen Kirche. Die haben beim Highway eine extra Ausfahrt müssen bauen, weil die jeder am Sonntag hat das über kilometerweise gestaut, oder? Ja. Die haben ein Verwaltungsgebäude von dieser Kirche mit 400 Mitarbeitern. Ja. Das ist ein Bürotower, oder? Wo nur Leute für die North Point Community Church arbeiten, oder? Und die haben einen Parkplatz, der so gross ist, dass sie Shuttle-Buses haben, wo die Leute von ihrem Parkplatz zu der Kirche fahren, oder? Also, die Leute spielen so wie in einer eigenen Liga, oder? Und ich habe das ein bisschen kennengelernt, im ICF, wie wir ja für Konferenzen auch so Leute einmal eingeladen haben.
Okay.
Und da kommst du schon ein bisschen auf die Welt, oder? Das sind dann, also, da merkst du dann schon, wenn einer aus dieser amerikanisch-evangelikalen Celebrity-Culture kommt, dann ist einfach klar, dass du mit einem Bentley vor dem Flughafen Zürich wartest und den abholst. Und dann musst du einfach in ein 5-Sterne-Hotel fahren, sonst beschweren die sich, oder? Und die kommen dann mit einer Entourage an Bodyguards und so, kommen die. Und die haben Tagesgagen, die so absurd
zahlen.
Hoch sind.
Wir wollen zahlen.
Also, sag jetzt mal, $10,000 pro Tag ist günstig, oder? Okay. Also, das ist, da bist also gut dabei. Wir haben mal einen wollen einladen, für eine Konferenz. Und dann haben wir dann irgendwann realisiert, der kostet pro Tag $100,000.
Was?
Oder? Und das ist auch so ein bekannter christlicher, Pastor und Speaker gewesen. 100,000. Und dann haben wir probiert erklären, ja, wir sagen das, ein Movement, ein Schweizer Movement, und der Schweizer Evangelikalismus bewegt sich nicht in diesen Dimensionen und so. Und dann die Assistenten haben dann zurückgeschrieben, ja, so, Gagen sind non-negotiable, oder?
So den haben wir dann wieder müssen ausladen.
Geil. Okay. Ja, das ist so absurd,
krass,
oder?
Krass. Ja, aber wenn man jetzt so das Ganze nimmt, eben, ich merke so, bei dir ist ja auch viel Faszination. Du über solche Typen redest. Bei mir ist es wirklich so, nein, ich habe das nicht. Ich glaube, ich habe wirklich nicht die Faszination für so die Art von Leaders. Ich habe das vielleicht eher einmal so bei Leuten, die ein Start-up machen, weißt du, oder irgendwie so, vielleicht, ich weiß auch nicht warum. Aber wenn jetzt an deine eigenen Kinder denkst, oder? Also, wir geben ja irgendwie immer etwas weiter, probieren irgendwelche Sachen, manchmal schon fast verkrampft, ja, nicht weiterzugeben.
Yeah.
Gibt es irgendwie so Sachen, weißt du, wo du würdest sagen, wenn es jetzt so um meine eigene Religionssozialisierung geht oder so, dann gibt es irgendwie Zeug, das will ich sicher nicht, dass das auf meine Kinder überspringt, aber es gibt auch solche, die ich unbedingt möchte, dass sie das haben.
Ja. Ja, also was ich sicher nicht möchte, ist, dass die Systemdrücke, die ich oft auch noch selber erlebt habe, dass die auf die Kinder überspringen.
Was also ist das so, Systemdruck?
Ja, einfach, dass die Vorstellung von so musst du sein und das musst du machen und ein richtiger Christ macht das und macht das nicht. Und so. Und irgendwie, das gehört zu einem geistlichen Leben. Du musst irgendwie so und so oft deine Bibel lesen und beten und du musst irgendwie das und das machen und auch ethisch musst du denen und denen Regeln entsprechen. Und immer so eine, wo den Leuten oft so ein Korsett auferlegt und aber Kraft, um irgendwie, sag jetzt mal, ein anständiges oder sogar ein aufopferungsvolles Leben führen, gar nicht beinhaltet, sondern nur einfach sagt, was sollte sein und am Schluss entweder in einer Doppelbödigkeit oder in einer Verzweiflung endet. Also das würde ich dem Kind auf jeden Fall ersparen. Oder? Ja. Was mir mega wichtig wäre. Oder willst du zuerst sagen, ja, was nein, du nicht würdest?
Ich finde das einfach ein spannender Punkt, weil das ist so etwas, ich komme da vielleicht von der anderen Seite her, aber ich glaube sehr ähnlich. So das positivste Christentum, das ich erlebt habe, ich bei meiner Grossmutter erlebt, wo ich jetzt nicht einfach, weißt, alles möchte verklären. Ich finde auch theologisch einiges schwierig, was sie denkt und glaubt und erzählt hat. Aber was ich schon so den Eindruck hatte, ist, dass bei ihr der ganze Antrieb nicht von irgendeiner Angst her ist gekommen oder von etwas, man muss das so machen, weißt du, oder eben so ein Korsett, wie du sagst, sondern eher so eine Freude.
Ja.
So eine zuversichtliche Freude und Gelassenheit. Mhm. So. Das fände ich etwas vom Geilsten zum Weitergeben, aber auch zuerst mal zum selber haben.
Amen dazu. Ja, voll. Also das wäre auch mein Anliegen. So also ich finde es schön, wie du sagst, eine Freude oder eine Gelassenheit. Was ich mir wünsche für meine Kinder und wirklich auch, wenn es ein Gebet ist, wo ich für sie und mit ihnen immer wieder so in irgendeiner Form beten, dann ist es das, dass sie sich entdecken als geliebte Menschen. Als Menschen, wo nicht müssen irgendwie immer an sich selber zweifeln und sich wünschen, sie wären jemand anders und irgendwo sich vergleichen und sich dann schlecht fühlen oder irgendwie so, sondern dass sie sich entdecken als geliebte Menschen, auch von Gott geliebte Menschen und von uns und von anderen Menschen irgendwo. Dass das so das wünsche ich mir und das tut mir immer weh, wenn ich das Gefühl habe, also weißt, wenn ich irgendwie dann so den Eindruck bekomme, dass ein Kind sich aufreibt an den Erwartungen von anderen oder so, oder irgendwo.
Ich meine, die haben ja eh schon genug zu kämpfen damit, dass tausend Erwartungen an sie herentreten.
Ja, voll.
Also, sei das jetzt irgendwie der Lehrer oder die Lehrerin und nachher die ganze Peer Group und dann noch der Sportverein und es ist einfach überall, es ist alles voll damit. Und wenn nachher noch so einen Liebgott findest, der eben gar nicht so lieb ist, sondern auch noch mal kommt und all die Erwartungen, nicht nur noch eine steigert, sondern die Erwartungen von deinen Eltern, von deiner Lehrerin und allem zusammen auch noch legitimiert. Das ist ja eigentlich das Perverse dran.
Genau, religiös noch überhöht. Oder?
Dann bist du wirklich am Arsch.
Dann bist du am Arsch. Und das würde ich ihnen unbedingt ersparen. Sondern dass sie sich als kompromisslos geliebte Menschen verstehen und entsprechend auch können irgendwo mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen. Das würde ich ihnen sehr wünschen, auch weil ich das zum Teil sehr spät und sehr mühsam erst entdeckt habe.
Weißt, ich merke dort auch, dass man zum Teil irgendwie, also ich würde sagen, dass das, was ich theologisch über Gott denke oder über einen Mensch denke, nicht einfach so eins zu eins mit der Bibel aufgeht.
Mhm.
Es gibt ganz vieles da drin, wo ich einfach denke, nein, das sollten meine Kinder nicht so verinnerlichen.
Mhm.
Jetzt irgendwie ein Gott, der eifersüchtig ist und zornig wird und wenn du irgendetwas falsch machst, dann rächt er das noch weiter und weiter und weiter. Und so, das finde ich alles, jetzt tut sicher niemandem gut, so etwas zu denken. Wirklich niemandem. Also das sind so wie wirklich induzierte Zwangsstörungen, die einfach kommen müssen, wenn du so etwas machst. Oder? Auf der anderen Seite finde ich auch, dass in der ganzen Auslegungsgeschichte immer wieder eine Chance hast gehabt, anders mit diesen Texten umzugehen. Ich bin gestern bei der Installation gewesen, das ist, wenn ein Pfarrer eingesetzt wird in eine Gemeinde von einem guten Freund. Und dort hat der Matthias Zeindler, das ist ein Theologieprofessor aus Bern, hat dort eine Predigt gehabt. Und er hat das Ganze so mit dieser Berufungsgeschichte von Mose verknüpft.
Mm.
Aber nur der Anfang genommen. Und das Geile war, also weißt, ganz vieles an dieser Geschichte ist ja grausam. Also die Blogen, die nachher kommen,
Ägypter.
Oder irgendwie dann saufen die Ägypter im Meer. Und irgendwie Gott ist aber nachher in der Wüste gleich wieder hässig auf sein Volk und da. Also es gibt ja ganz viel, was man nicht unbedingt noch erzählen möchte. Aber er hat etwas mega Cooles daraus gemacht. Er ist einfach bei dem Anfang geblieben, wo Gott hat gesagt, ich habe gehört gehabt, dass es euch schlecht geht.
Mhm.
Und hat nachher so ein Bild entwickelt von Gott aus einem grossen Ohr.
Mhm.
Und dort habe ich so wie gedacht, jawohl, wenn ich meinen Kindern die Geschichte erzähle, dann will ich, dass sie schnallen, dass er ein grosses Ohr ist.
Ja, sehr
gut. Und das halt dort irgendwie einfach kannst das sagen, was du wirklich denkst.
Mhm. Ja, voll.
Und irgendwie so das Bild, das finde ich wirklich hilfreich. Irgendwie so das Gefühl zu haben, wenn ich verzweifelt bin und mich niemand versteht, dann ist niemand, nicht ganz niemand.
Mhm.
Sondern es gibt noch irgendetwas, wo das versteht und hört, was ich vielleicht nicht einmal ausdrücken
kann. Ja, so. Genau.
Das finde ich toll.
Ah, sehr stark. Ja, jetzt sind wir ja aber von den stillenden Vätern, sind wir jetzt gleich nochmal irgendwo in halbwegs ernsthaften Gefilde gelandet, oder?
Willst du noch irgendeinen Pimmelwitz erzählen?
Zum Schluss. Nein, aber ich muss noch kurz anfügen, ich betraue den Tod vom Perscheid über alles und werde öfters mal auf Facebook einfach einen Cartoon vom Perscheid posten, um ihn zu zelebrieren, weil das ist eine Art von Humor, wo unsere Zeit bitter nötig hat.
Okay, gut. Dann schaue ich ab und zu bei dir rein. Du kannst mich auch markieren, wenn es etwas ist, was du mir möchtest mitteilen.
Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut.
Super. Hey, habt eine gute Woche. Schaut gut zu euch. Ja, wir hören uns wieder am nächsten Montag. Oder bist du wieder irgendwo an der Côte d'Azur? Oder?
Nein, am nächsten Montag sind wir doch zusammen an dieser Retrette.
Stimmt,
dann machen wir es vom Kloster aus.
Hey, genau. Ja. Nächste Woche hört ihr uns vom Klosterkeller aus.
Ja, aus der Ausnüchterungszelle.
Genau. Bis dann.
Ciao zusammen.